Hallo, guten Morgen, ich bin David, ich bin 25 Jahre mittlerweile alt, vielleicht kennen mich manche auch noch als ein bisschen kleiner. Ich bin hier seit, ich weiß gar nicht, ich habe meine Kindheit, meine Teenie-Zeit, meine Jugendzeit hier verbracht und dann 2009 musste ich zum Studium leider das Frankenland verlassen und nach Hessen auswandern, aber ich habe es mittlerweile nach Frankfurt geschafft, das ist zumindest Frankfurt ist relativ nah dran, also viel weiter kann ich auch Franken nicht verlassen, weil immer noch mein Herz hier irgendwie schon hängt. Ich freue mich hier zu sein, weil einer der Vorteile hier zu sein ist, dass ich mich nicht für mein R entschuldigen muss. Ich bin immer mal zum Predigen woanders unterwegs, in Hessen zum Beispiel. Und einmal kam nach einer Predigt eine Frau zu mir und hat gesagt, hören Sie mal, wo kommst du denn her? Ich habe mich die ganze Predigt gefragt, wo du herkommst, wegen dem R. Und ich dachte mir, die ganze Predigt? Zuhören. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, es jedes Mal zu sagen und seitdem gibt es auch keine Beschwerden mehr und es ist sehr gut. Genau, ich bin in Frankfurt, ich bin da letztes Jahr mit meinem Studium fertig geworden, der Theologie, mache jetzt da so ein zweijähriges Programm, da bin ich jetzt in der Mitte so als Pastor in Ausbildung, also ich bin auch kein richtiger Pastor und ich mache ganz viele, was aber die Pastoren auch machen, predigen, Menschen treffen, Probleme lösen und neue Probleme schaffen. Das ist sehr gut, sehr herausfordernd, macht mir sehr viel Spaß. Ich muss sagen, Frankfurt gefällt mir auch mittlerweile sehr gut. Ich mag das sehr gerne, die Stadt. Es ist riesig, und hohe Häuser und es ist alles zusammen. Und das finde ich auch ganz toll. Aber ich bin auch einfach gerne hier. Das muss ich auch nochmal gesagt haben, weil ich auch mit dieser Gemeinde eigentlich fast nur gute Dinge verbinde. Und es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Und ihr seid im Moment in der Nehemia-Reihe. Und ich möchte mal kurz so vielleicht von dem, was ich verpasst habe, also ich fasse jetzt mal zusammen, was ich verpasst habe, damit ich auf dem Stand bin und jeder, der genauso wie ich die letzten 3 oder 4 Wochen nicht da war, auch auf dem gleichen Stand ist. Also Nehemia war einer der obersten Beamten im Perserreich, war aber selbst ein Jude. Kommt aus Judäa, aus Israel und irgendwann, als er mit den Leuten geredet hat, die Botschafter dort waren, hat er gemerkt, meine Heimat ist komplett in Trümmern. Also ja, da wohnen zwar wieder Leute und die haben auch schon wieder an einem Tempel gebaut, aber die ganze Stadt ist immer noch irgendwie verwahrlost und hilflos und es gibt keine Stadtmauer und es gibt Probleme und zwischen Menschen untereinander gibt es Probleme, zwischen Menschen und Gott gibt es Probleme, zwischen den Menschen und dem ganzen Umfeld und dem ganzen anderen Land, es gibt riesen viele Probleme. Und Nehemia merkt das und sagt, hey, da müssen wir es machen. Nehemia ist ein Typ, der anpackt, der was macht. Und sagt, da müssen wir es machen. Und irgendwann geht er zu seinem König und fragt ihn, hey, kann ich da hingehen? Kann ich das regeln? Würde auch dir helfen, dass es da eine befestigte Stadt gibt und so weiter. Kann ich das machen? Und der König schickt ihn dahin, lässt ihn das machen und mir fängt an, den Plan zu machen und irgendwann auch die Leute dort einzuweihen. Und es gibt schon von Anfang an Leute, die dagegen sind und die es nicht gut fanden und das feindlich sehen. Aber Nehemia macht den Plan und Nehemia lässt sich nicht abbringen. Und heute wird's ganz, ganz irgendwie praktisch. Weil diese Verse, Simon mir hat mir eine E-Mail geschrieben, ob ich hier predigen kann. Ich habe gesagt, ja. Und dann hat er mir gesagt, hier, das ist der Text. Und ich habe den Text gelesen und dachte mir, ist das dein Ernst? Da hat er einmal jemanden, der nicht er selbst ist oder nicht Daniel, einen Gastprediger. Und Namensliste mit Städten. Den gebe ich direkt ab. Ich dachte mir so, okay. Aber ich muss sagen, das ist schon irgendwie auch interessant und spannend. Und ich möchte einfach mal an ein paar, es sind 32 Verse und eigentlich klingen die alle ziemlich gleich, aber ich möchte mal ein paar Verse vorlesen, dass ihr das mal alles hört, was hier so passiert. Ich lese einfach mal Nehemia 3 vom ersten Vers an. Und der Hohepriester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mäh, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho daneben, bauten Zakur, der Sohn des Imers. Und das Fischtor bauten die Söhne Senans. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihm zur Seite besserte Meremot aus, der Sohn Urias, der Sohn des Hakots. Und daneben besserte Meschulalem aus, der Sohn Berachias, der Sohn des Mischabels. Und daneben besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Und daneben besserten die Teokekotiter aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Und das Jaschana-Tor besserte Jojada, der Sohn Pesechas und Meschulems aus, der Sohn Besodias aus. Sie bauten es aus und Balken setzten sie ein und seine Torflügel und seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserte Melatja, der Gibeoniter aus Jadon, der Meroniter, Männer aus Gibeon und Mizpah, die zum Amtsbereich des Statthalters diesseits des Stroms gehörten. Daneben besserte Uziel, der Sohn, und so weiter. Und wir können gern 30 Verse davon lesen, aber dann wird der halbe Raum schlafen und der andere halbe Raum gegangen sein. Deswegen belassen wir es hier. Und es ist wirklich nur das. Es ist kein theologischer Schnickschnack, kein hochgestochenes irgendwas, sondern einfach nur eine Liste von der da hat das da gemacht. Punkt. 30 Verse lang, 32 Verse lang. Und meine erste Frage, als jemand mir die E-Mail geschrieben hat, war, hey, warum sollte man über so einen Text predigen? Und dann wäre seine Antwort bestimmt gewesen, ich habe ihn nicht gefragt, ja, weil es in der Bibel steht. Da muss sich nicht bei mir beschweren, sondern bei einer Ebene höher, persönlich, da oben im Himmel. Der hat entschieden, Gott hat gesagt, ich will, dass diese 32 Verse da drin stehen. Es hat anscheinend nicht gereicht, dass es heißt so, Nehemiah baute mit seinen Leuten die Mauer. Ein Vers, fertig. Dann können wir wieder zu den anderen, den wichtigen Sachen gehen. Nein, es war wichtig, dass da 32 Verse lang beschrieben wird und diese Person baute dieses Tor und diese Person machte diese Sache und diese Person machte jenes und diese Person machte das. 32 Verse lang. Und wir denken uns heute, oh Mann ey, das ist ja echt so ein bisschen langweilig beim Lesen vielleicht, aber wenn uns das betroffen hätte, wenn jemand zum Beispiel von der Gemeinde hier oder dem Gottesdienst hier so eine Liste anfertigen würde, dann wäre jeder, der nicht auf der Liste wäre, ziemlich beleidigt. So, also es ist total wichtig, dass die Wertschätzung für alle geht, weil alle ein Teil davon sind. Und Nehemiah sagt, hey, es geht hier nicht um mich, Nehemiah macht nicht sich selbst groß, da ist Nehemiah, schreibt das alles, aber kein Wort davon ist, was koordiniert hat, wie Nehemiah den perfekten Plan hatte mit der Ressourcenlieferung und wie er die Leute motiviert hat und irgendwas. Sondern Nehemiah sagt nur, diese Person hat das gemacht und dieser hat das gemacht. Einfach um den Leuten zu zeigen, hey, du bist wichtig. Und ich glaube, Gott will das da reinstellen, weil das wichtig war. Das ist kein Projekt von Nehemiah alleine und Nehemiah ist der große Retter von allem, sondern das ist ein Projekt von allen und jeder Einzelne ist wichtig. Und jeder Einzelne ist so wichtig, dass er mit Namen und Namen vom Vater und manchmal Namen vom Großvater genannt wird. Und es ist nicht nur Nehemiah wichtig, sondern anscheinend ist es Gott wichtig, sonst hätte er es nicht in die Bibel gesagt. Es ist Gott wichtig zu wissen, dass du weißt, dass jeder weiß, hey, jeder Einzelne ist wichtig. Denn diese Mauer konnte man nur gemeinsam bauen. Und es war wichtig, dass jeder die Aufgabe oder das, was er da gemacht hat, was beschrieben wird, dieser baute dieses Tor und jener baute dieses Tor und dieser hat an dieser Mauerecke gearbeitet, dass jeder seine Aufgabe erfüllt. Das war wichtig. Jeder Einzelne ist wichtig. Und genauso ist es, wenn man größer denkt, wenn man auf heute denkt, hier und heute in dieser Gemeinde, mit allem, was diese Gemeinde an Ziel hat. Euer Ziel ist nicht wie bei Nehemiah eine Stadtmauer zu bauen um Bayreuth, dass die bösen Kulmbacher nicht mehr reinkommen, sondern ihr habt andere Ziele. Aber um das Ziel und diese Ziele zu erreichen, ist jeder Einzelne wichtig. Und wir sagen das bei uns in der Gemeinde, weil es manchmal gibt es Leute, die, wenn es um Mitarbeit geht, die sagen, ich mache ja nur und dann setzen sie irgendwas ein. Weil wir glauben, es gibt so eine Wertigkeit und Wichtigkeit. Es gibt Dinge, die sind unfassbar wichtig. Und das sind die guten Jobs, die besten Jobs, die auch irgendwann im Himmel in der ersten Reihe sitzen werden. Und dann gibt's die für die Leute, die halt nicht so gut sind wie der das da macht und deswegen, keine Ahnung, Stühle hinstellen muss jeden Tag. Oder putzen muss. Oder Kaffee kocht. Oder Leute am Eingang begrüßt. Oder zu den Kindern eben geht. Oder was auch immer. Und Leute haben dieses Ding, ich mach ja hier nur. Und was ich versuche, Leuten zu sagen, ist, ihnen zu zeigen, wie wichtig sie sind für das, was die Gemeinde will. Zum Beispiel, ich glaube, mein Bruder hat mir erzählt, dass diese Namen und Steine damit zu tun haben, dass ihr neue Leute für Gott begeistern und für Jesus erreichen wollt. Stimmt das? Nein? Das sind die Leute, die hier mitarbeiten wollen. Die Leute, die hier mitarbeiten wollen, so. Aber ich hoffe, dass einer eurer Ziele ist, Leute zu erreichen. Richtig. Es tut mir leid, mein Bruder ist schuld an der Stelle. Genau, und was ich denen sage ist, Leute sagen, ich bin ja nur bei Kindern. Was habe ich denn damit zu tun, ob sich jemand jemand Gott kennt oder nicht? Weißt du, dass es Leute gibt, die kommen nur wieder, weil ihnen ihre Kinder die ganze Woche auf die Nerven gehen, dass es Sonntag so super war und die nur deswegen wiederkommen. Oder Leute, ich bin ja nur derjenige, der die Stühle hier morgens stellt. Wenn die Stühle so eng und komisch gestellt werden, dass jemand so drein sitzt, der hat überhaupt keine Lust zuzuhören. Der denkt sich, so ein Mist, wieso haben die Stühle so gestellt? Nur weil jemand die Stühle richtig hinstellt und genug Platz ist und dafür guckt, dass jeder einen Platz hat, können Leute zuhören und sind aufnahmefähig. Oder das hat auch gar nichts mit geistlich sein und nicht geistlich zu tun. Ich kenne keine einzige Gemeinde, die gewachsen ist, die Klos nie geputzt hat. Das hat nichts damit zu tun, dass in der Gemeinde die größte Sünde grassiert hat und nur Irrlehre war. Wenn du wachsen willst als Gemeinde, dann hab saubere Toiletten, sonst kommen die Leute einmal und dann nicht mehr. Und das ist wichtig. Und wir denken immer, das ist nur so ein kleiner Job, der macht ja gar nichts. Was hat das denn für eine Bedeutung im Reich Gottes? Die Bedeutung ist, dass Leute wiederkommen. Die Bedeutung ist, dass Leute sich überhaupt hier wohlfühlen. Die Bedeutung ist, dass Leute während des Gottesdienstes sich konzentrieren können auf das, was passiert. Wenn die Technik die ganze Zeit rauschen und funken und sonst was würde und pfeifen würde, würden alle so da sitzen und keiner würde zuhören. Das ist auffällt, oh, ich habe mich wegen dem und dem, ich komme deswegen wieder, weil hier so sauber war. Aber wenn es hier nicht so sauber wäre, würden die auf keinen Fall wiederkommen. Und jeder Einzelne ist wichtig. Und egal, was du machst, egal, wo dein Bereich hier in der Gemeinde ist, wo du dich einbringst, egal, ob das Sonntag ist oder unter der Woche ist, ob du praktisch was anpackst, ob du mit Leuten redest und sie ermutigst, ob du betest, was auch immer, das ist wichtig. Und wenn Gott heutzutage eine Liste von dem, was hier in der Gemeinde passiert, machen würde, dann würde er da Namen reinschreiben. Und zwar jeden Namen, der wichtig ist. Und es wären auch mindestens 32 Verse in der Bibel. Weil Gott es wichtig ist. Weil jeder von uns ist ganz besonders begabt. Du kannst Dinge und du bist wichtig für diese Gemeinde und keiner kann deine Aufgabe erfüllen. Niemand kann deine Aufgabe erfüllen. Du bist als Person ganz besonders. Du bist anders als alle anderen. Und du kannst Dinge, die andere nicht können. Und dann vielleicht denkst du, ja, aber ich kann zu allem, was ich kann ich einen aufzählen, der es besser kann. Schön, aber vielleicht brauchen wir zwei Leute, die das können. Genauso, du bist jemand, du kennst Leute, die sonst hier niemand kennt. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, die kennt niemand außer dir. Und wenn es dich nicht gibt, hat die Gemeinde keine Chance, diese Leute jemals mit Gott zu erreichen. Du hast eine ganz persönliche Geschichte und ganz persönlichen Charakter, dass du mit manchen Leuten total schnell und total gut dich verstehst. Es gibt Leute, denen kannst nur du helfen. Die werden sich nur verstanden und ermutigt fühlen, weil sie dich kennen und mit dir reden, weil du durch die gleichen Sachen gegangen bist, weil du das Gleiche durchmachst oder weil du gerade immer noch mit den gleichen Dingen kämpfst und die einfach jemanden brauchen, der mit ihnen zusammen den Weg geht. Das sind Dinge, die kannst nur du. So wie du bist und wer du bist wichtig. Und Gott weiß es. Und Gott wollte auch den Leuten damals zeigen, hey, ihr seid wichtig. Ihr seid für mich nicht nur einfach irgendwelche Strichmännchen, die eben irgendwie da gelebt haben und dem großen Emir mithelfen mussten, sondern ihr seid wichtig, ihr habt Namen, ihr habt Geschichten und ich kenne die Namen und ich schreibe die in die Bibel. Ihr seid wichtig. Was ihr tut, ist wichtig und dient dazu, dass alles, was wir an Zielen haben, das ist nicht nur das Werk von einem oder zwei, sondern wir brauchen alle. Die Mauer zu bauen damals, hat man alle gebraucht. Und wenn da Leute ihren Job nicht gemacht hätten, dann hätten die Mauer Löcher gehabt. Und eine Mauer, die Löcher, da brauchst du auch gar nicht anfangen. Wenn du auf einmal irgendwann eine Lücke drin hast und dann, ja, wir gehen einfach da rein. Kein Problem. Das ist wichtig. Was du machst, ist wichtig. Und auch wenn du glaubst manchmal, was ich mache, ist unwichtig und es sieht keiner und mir hat noch nie jemand Danke gesagt. Gott weiß, was du machst. Gott kennt deinen Namen. Und es wird nicht unbedacht bleiben. Denn Gott guckt, ob Menschen die Aufgaben und das, was sie sind, machen. Sind wir treu in dem, was wir haben, was wir sind? Nicht jeder hat die gleiche Aufgabe, jeder hat eine ganz andere Aufgabe. Und für den einen heißt es das, für den anderen das. Aber für Gott heißt es immer, ich bin dein Gott und ich habe dich hier gemacht und ich habe dich hingestellt, weil du wichtig bist und weil ich dich hier brauche. Sonst hätte ich dich woanders hin. Das ist das Erste, glaube ich, was wir aus der langen, langen Liste lernen können. Jeder Einzelne ist wichtig. Denn das, was er tut, ist wichtig. Und so wie du bist, bist nur du. Und nur du kannst bestimmte Dinge, die sonst keiner kann. Weil du Leute kennst, weil du einen Charakter hast, der mit bestimmten Leuten gut funktioniert. Und weil du Gaben hast, die sonst keiner hat. Du bist wichtig. Du bist wichtig für diese Gemeinde. Ich kenne keine Gemeinde, die sagt, nee, dich und dich, du alle nicht. Wir brauchen jeden. Wir brauchen jeden. Aber, und das ist dann manchmal der Trugschluss, der passiert. Jeder ist wichtig. Das hört man gerne vielleicht. Ja, ich bin wichtig. Und endlich sagt's mal einer, dass ich mal endlich hier Anerkennung bekomme. Aber das stimmt. Und du bist unendlich wichtig. Aber gleichzeitig, es geht nicht um dich. Wenn man hier guckt, gleich der erste Vers zum Beispiel. Und der Hohepriester machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern auf, und sie bauten das Schaftor. Der Hohepriester, der höchste Geistliche, der heiligste Mann in Israel, muss das beknackte Schaftor bauen. Und der sagt nicht, oh, ich bin hier Priester, das lass das mal den niederen Pöbel machen. Nein, es geht hier nicht um meinen Status, dass ich als Priester auf der Sänfte dahingetragen werde und bewachen kann, sondern es geht darum, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und nur gemeinsam dahin kommen. Und das gemeinsame Ziel ist viel wichtiger als meine persönliche Selbstverwirklichung, als mein persönlicher Status, als meine persönlichen Wünsche. Denn das Ziel ist das Entscheidende. Für Nehemia ist das Ziel, wir müssen die Mauer bauen. Und wenn Leute gesagt haben, hey, finde ich super und ich danke, dass ich wichtig bin, Nehemia, und ich will auch mitbauen, aber wie du das machen willst, das gefällt mir nicht. Ich baue mein Tor einfach 100 Meter weiter nach vorne. Und dann ist da die Mauer ganz mal, irgendwo ist dann eine Lücke, weil das Tor einfach 100 Meter weiter vorne in der Pampa steht. Das hilft keinem. Das hilft keinem. Und in Gemeinde bei Beispielen, die ich kenne, es gibt immer Leute, die wollen Sachen unbedingt machen. So. Und das klingt auch manchmal sehr heilig. Ich fühle mich von Gott berufen, im Musikteam mitzumachen. Wir haben eine Gemeinde, ungefähr 150 Leute. Die Musik finde ich selber super cool. Und da gibt's immer Leute, hey, ich will Musik mitmachen. Ich will Musik mitmachen. Und wir sagen denen, hey, super, dass du dich da berufen fühlst und deine Begabung hast. Aber im Moment brauchen wir da niemanden. Im Moment brauchen wir jemanden, der die Begrüßungsblätter jeden Sonntag faltet. Kannst du eine Stunde vorher kommen und die Blätter falten? Das brauchen wir im Moment, um unser Ziel zu erreichen. Nee, ich bin aber dazu berufen und das hat mir, und dann denke ich mir so, das mag sein, aber solange du glaubst, es geht hier um dich und deinen Selbstverwirklichungstrieb, bist du nie da vorne mitsingen. Das kannst du komplett knicken. Denn es geht nicht darum, dass jeder hier seinen eigenen Traum von dem, wie alles sein soll, anfängt und einer sagt, nee, wir müssen die Mauer unbedingt von rechts nach links mauern. Das ist viel effektiver, das ist viel besser. Und der andere sagt, nee, du hast überhaupt keine Ahnung, wir müssen von links nach rechts mauern. Und dann streiten sie sich, aber einiges nicht. Der eine kommt, ich beweise es dem, und der eine fängt an und der andere fängt an und irgendwann haben sie aneinander vorbeigemauert oder treffen sich nicht und es geht nicht auf oder irgendwas. Das ist nicht hilfreich. Es gibt ein Ziel, es gibt ein gemeinsames Ziel. Jeder Einzelne ist wichtig, um das Ziel zu erreichen. Aber ultimativ geht es nicht um jeden Einzelnen, sondern um das, was erreicht werden soll. Darum geht's. Und Dietrich Bonhoeffer in einem seiner Bücher, ich glaube über gemeinsames Leben, hat gerade über christliche Gemeinde geschrieben. Er hat gesagt, je früher deine Vorstellung, je früher dein Traum von christlicher Gemeinde stirbt, umso besser. Denn solange du an dem festhältst, ich will, dass es so ist und es muss so sein und ich bin erst dann zufrieden, wenn es so ist. Erstens wirst du ständig enttäuscht sein, weil es nie so sein wird. Und zweitens machst du auf dem Weg dahin alles kaputt, weil du derjenige bist, der das Tor 100 Meter vor die Mauer stellt und deswegen den kompletten Aufwand aller anderen immer wieder versuchst und kaputt machst. Je früher dein Traum davon stirbt. Und deswegen müssen wir in die Bibel gucken und gucken, was ist denn Gottes Traum? Was ist denn Gottes Ziel? Was will denn Gott für diese Gemeinde? Was will denn Gott machen? Und wenn Gott das machen will, dann packen wir zusammen an und wir kommen gemeinsam ans Ziel. Und Manchmal, ich kenne das von mir, vielleicht von anderen, es geht darum, dass man denkt, so, hey, ich will aber was Wichtiges machen, was Großes machen, ich fühle mich von Gott irgendwie berufen, dass ich was total Wichtiges mache. Ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht einfach nur irgendwer sein, sondern es soll wichtig sein. Und irgendwann haben die Jünger mal Jesus gefragt und ihn gefragt, hey, wer ist eigentlich der Größte in deinem Reich? Wer ist denn der Größte in deinem Reich? Und Jesus hat ihnen nicht geantwortet, hey, wieso stellt ihr überhaupt so eine Frage? Darum geht's überhaupt gar nicht. Wie könnt ihr es wagen, überhaupt nach Großsein zu streben, sondern Jesus sagt, ihr wollt die Größten sein? Super. Dient allen. Ganz einfach. Du willst groß sein, du willst für Gott viele Dinge bewegen, du willst im Reich Gottes viel bewegen. Super. Lass dich auch nicht kleinreden, aber der Weg dahin ist nicht, dass du mit dem Kopf durch die Wand dein Ding durchziehst, sondern der Weg dahin ist, dass du allen dienst. Und je mehr Leuten du dienst, je mehr Leuten du hilfst und je mehr du dazu beiträgst, dass das gemeinsame Ziel erreicht wird, umso größer bist du. Das sage nicht ich, das hat Jesus selber gesagt. Es geht nicht um dich. Du bist größer als du. Und das findet man noch an zwei, drei anderen Stellen im Text. Zum Beispiel, mach mal Vers 2 und 7 und so, irgend sowas. Genau. Vers 2, da heißt es, das sind Männer aus Jericho. Und geh mal Vers 7 bitte. Vers 7, da heißt es Männer aus Gibeon und Mizpah. Und es sind alles Orte, die sind komplett außerhalb von Jerusalem. So mindestens 10 Kilometer außerhalb. Die haben von der Stadtmauer nur so mittelviel. Also es gibt Leute, die in Jerusalem wohnen und für die macht es Sinn. Hey, das ist eure Stadt. Ihr wollt nicht, dass die Räuber euch überfallen und euch alle plündern. Baut mal eine Mauer. Ja, macht Sinn. Aber da gibt's Leute, die wohnen außerhalb. Da gibt es Leute, die haben vielleicht nur was davon, wenn sie sich mal, wenn es ganz schlimm wird, dahin zurückziehen können. Oder weil sie ihre Kinder irgendwann zum Studieren nach Jerusalem schicken wollen und die dann da das haben können. Da gibt es Leute, die betrifft es gar nicht so sehr. Aber es gibt Leute, die hier gesagt haben, hey, es geht hier nicht um mich. Es geht darum, dass wir wiederherstellen, dass wir Jerusalem und Gottes Reich hier in Israel wiederherstellen. Und ich will dabei sein. Und ich weiß, dass wir nicht in Jericho anfangen, vielleicht geht's irgendwann nach Jericho und wir fangen auch nicht in Gibeon an, vielleicht kommen wir auch da irgendwann hin. Und ich finde es schade, dass sie die Mauer nicht noch ein bisschen größer bauen, dass sie hier mit drin sind, aber ich bin dabei. Ich will das machen, weil hier geht's um mehr als mich. Hier geht's nicht darum, dass mein Wille geschehe. Hier geht's um mehr als das. Und Männer von außerhalb, von weit und fern, haben mitgemacht, haben mitgebaut. Leute, die kamen dahin, obwohl es vielleicht für sie selber gar nicht so viel gebracht hat. Vielleicht machst du Sachen hier, von denen andere viel mehr Nutzen haben als du selbst. Vielleicht machst du Sachen, von denen die Generation nach dir ersten Nutzen haben wird und du wirst es vielleicht nie sehen. Und es ist großartig, dass du das machst. Das ist nichts, wo du sagst, aber wo muss ich denn bleiben und was, sondern es ist großartig, dass du sagen kannst, hey, es geht hier nicht um mich, sondern es geht hier um viel mehr. Es geht hier um die Gemeinde, es geht hier um das, was Gott tun will, heute und heute. Und ich bin dabei. Und egal, was das heißt, ich bin dabei. Ich mache meinen Job, ich bin dabei. Auch wenn ich vielleicht nicht an allererster Stelle was davon habe. Und dann, wenn man die Verse, mach nochmal die ersten Verse, wenn man die nochmal sieht, manchmal steht hier bauen. So, und Vers 2, und sie bauten, und dann in Vers 4 heißt es, und sie besserten aus. Und also in manchen Versen heißt es immer, Vers 5 dann auch, und sie besserten aus. Manchmal heißt es ausbessern, manchmal heißt es bauen. In manchen Versen später ist auch ausbessern und bauen zusammen. Und was mir auffällt, immer wenn eine Gruppe von Leuten ein gemeinsames Ziel hat, dann normalerweise, wenn es Konflikte gibt, gibt es die Konflikte nicht, weil man sich über das Ziel nicht einig ist, wenn man das, dann hat man sowieso ein Problem. Aber die meisten Konflikte entstehen, weil man sich nicht einig ist, wie man am besten an das Ziel hinkommt. Das Ziel und die Vision ist vielleicht nicht das Problem. Die meisten Leute, die in christlichen Gemeinden sind, die wollen, dass Menschen Gott besser kennenlernen und Gott mehr lieben. Die wollen, dass neue Leute Gott kennenlernen und zum Glauben kommen. Die wollen, dass die Gemeinde einen Unterschied macht und was Gutes macht und dass Leute sagen nicht in der Gemeinde, hey, das ist gut, dass es diese Gemeinde gibt. Ich finde zwar, dass die komische Ansichten haben, aber es ist gut, dass es diese Gemeinde hier in dieser Stadt, in diesem Land, in diesem Dorf gibt. Und die meisten sind sich darüber irgendwie einig. Aber die einen glauben, wir müssen so hinkommen, und die anderen glauben, wir müssen so hinkommen. Und über Methodik wird sich irgendwie gestritten. Aber wenn wir vom Ziel denken, wenn wir sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um das Ziel, es geht nicht darum, welche Methode ich am liebsten habe, sondern welche am meisten dient, dann ist die Frage auf einmal ganz anders. Und es gibt in Gemeinden die Leute, die sagen, wir müssen alles unbedingt so lassen, weil es super ist und funktioniert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, wir müssen alles ändern, komplett alles, also außer die Bibel, die können wir behalten, aber alles andere muss anders werden. Und dann gibt es Leute, die sind irgendwo dazwischen. Und alle haben das Ziel, okay, wir machen alles, wir bleiben alles so, weil so wie es ist, am besten Leute Gott kennenlernen und näher zu Jesus können. Und die anderen sagen, wir müssen alles ändern, weil im Moment passiert es überhaupt gar nicht. Und wir müssen alles ändern, damit Leute Gott kennenlernen und Jesus kennenlernen. Und es gibt manchmal ganz simple Dinge. Manchmal, ich war in Amerika, in Dallas, und habe mit einem Pastor, der hat diese Geschichte erzählt, der hat Folgendes erzählt. Der war auch in einer Gemeinde, so 100 Leute, und das Durchschnittsalter war so 85. Also die hätte es die nächsten 10 Jahre nicht mehr wahrscheinlich gegeben in 10 Jahren. Und dann hat er angefangen, wollte er Sachen verändern, und die haben Sachen verändert, und die sind ziemlich schnell, ziemlich stark gewachsen. Und irgendwann hat er einen der ältesten Leute da, auch der war auch einer der ältesten von der Gemeinde, gefragt, was er so denkt. Und eine Frage war, hey, wie findest du denn die Musik? Und dieser ältere Herr hat gesagt, ganz ehrlich, schrecklich. Ist viel zu laut. Die alten Lieder waren so schön, jetzt bei den neuen verstehe ich kein Wort mehr, sind viel zu schnell und viel zu laut. Aber wenn ich in die Gesichter der jungen Leute gucke und wenn ich sehe, wie die Gott anbeten und wie die Gott dadurch kennenlernen, dann ist mir das völlig egal. Und ich dachte mir so, wow, das ist krass. Wenn jemand sagen kann, es geht hier nicht um mich und die alten Lieder waren super und jetzt sind die neuen da und das ist großartig. Das ist jetzt kein Plädoyer, dass wir nur noch neue Lieder singen müssen, weil es geht auch genauso andersrum. Es gibt Dinge, die sind vielleicht schon seit Jahren, gibt's die, aber die sind immer noch gut. Und es ist manchmal respektlos zu sagen, das ist totaler Quatsch, wir müssen alles anders machen. Mit diesen Dingen, mit diesen Methoden sind Leute zum Glauben gekommen. Mit diesen Methoden sind immer noch Leute da, die deswegen, die daraus am meisten am Sonntag mitbekommen. Weil es diese Lieder gibt, weil es diese Dinge gibt. Und einfach zu sagen, das ist alles egal und es war alles schlecht, nein. Manchmal ist es so, Dinge sind gut für einen Zeitraum und irgendwann kommt der Punkt, wo man einen neuen Weg gehen muss. Bei manchen Dingen ist er vielleicht schon gekommen, bei manchen Dingen kommt er noch. Aber wenn wir glauben, dass wir das gleiche Ziel haben, wenn unsere Vision ist, dass wir Gott und seinem Reich dienen wollen, wenn Nehemias Vision war, wir wollen Jerusalem wiederherstellen, dazu müssen wir eine Mauer bauen, dann ist es nicht mehr wichtig, wie wir die bauen, ob wir von links bauen oder von rechts mauern, sondern es ist wichtig, dass am Ende die Mauer steht. Und man sieht es hier mit dem Bauen und dem Ausbessern. Manchmal mussten sie neu bauen, weil das Alte so kaputt und runtergebrannt war, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat. Und gesagt, wir müssen hier neu bauen. Und manche Dinge, die waren super. Da musste man vielleicht ein bisschen neue Farbe dran machen und dann ging das wieder. Es ist kein Plädoyer dafür, alles umzuschmeißen. Das haben die nicht gemacht. Aber es ist auch kein Plädoyer dafür, alles so zu lassen, wie es ist. Haben die auch nicht gemacht. Methoden dienen dazu, dass wir ans Ziel kommen. Und wenn wir nicht ans Ziel kommen mit der Methode, müssen wir die Methode ändern. Aber solange wir mit der Methode ans Ziel kommen, müssen wir die Methode nicht ändern, nur um des Änderns willen. Es geht darum, dass wir gemeinsam ans Ziel kommen. Manchmal müssen wir neu bauen und manchmal müssen wir ausbessern. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich mir stelle, ist, okay, wie schaffen wir das alles? Wie schaffe ich es, dass ich merke, okay, ich bin wichtig, und mein Beitrag ist hier wichtig und ich will motiviert sein und ich will Freude haben und ich will mitmachen. Aber gleichzeitig, wie schaffe ich es, mich selber nicht zu ernst zu nehmen? Zu sagen, hey, das geht um viel mehr als nur mich hier. Es geht um ganz viel. Und ich fand es spannend, wenn man guckt, was Nehemia in den Kapiteln davor gemacht hat. Immer wenn Nehemia ein Problem hatte oder es irgendwie schwierig wurde, hat er nicht gesagt, okay, ich bin so großartig, hat er auch nicht gesagt, mein Plan und meine Vision ist so großartig, sondern immer gesagt, Gott, Hilfe! Und er hat den Fokus wieder auf Gott gerichtet. als er vor dem König war und Angst hatte und nicht wusste, was er sagen sollte, hat er gebetet. Hey Gott, hilf mir, Gott, es geht darum, was du machen willst und ich will meinen Blick auf dich richten, hilf du mir, Gott. Und als Leute von außen ihn anfeinden, dann sagt er nicht, ey, kein Problem, wir sind viel stärker als sie, sondern hey, Gott wird uns helfen, den Blick auf Gott gerichtet. Und das ist der, glaube ich, der Schlüssel, wie wir glauben, dass wir selber wichtig sind, aber gleichzeitig uns nicht so wichtig nehmen, dass wir Dinge kaputt machen und nicht helfen. Und der Schlüssel ist, dass wir auf Gott gucken. Und ich muss an eine Stelle denken, als den jungen Timotheus ermutigt, in der Gemeinde Sachen zu machen und mitzumachen. Da sagt er ihm in 2. Timotheus im 1. Kapitel, sagt er erst, gebrauche deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, setze ein, was du bist. Und dann sagt er in Vers 9, sagt er Folgendes. In 2. Timotheus 1, Vers 9. Genau, steht hier. Also es steht hier auf der Wand. Hat er gesagt, der sagt zu Timotheus, hey, der, also Gott hat uns gerettet und berufen. Da ist es das allererste. Hey, Gott hat dich gerettet und berufen. Das geht Hand in Hand. Du bist nicht nur gerettet für dich, sondern du bist gerettet und berufen. Das ist immer zusammen. Das heißt, Gott hat ein Ziel gehabt, einen Plan gehabt und wollte das. Du bist gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Dass du hier bist, ist kein Zufall. Das ist der heilige Ruf Gottes und Gott macht keine Fehler. Du bist gerettet und du bist gerufen mit heiligem Ruf, weil Gott keine Fehler macht. Gott wollte, dass du hier bist. Nicht nach unseren Werken, nicht weil du so viel Leistung gebracht hast, nicht weil du so großes Potenzial hast, nicht weil du die Welt verändern wirst und du das Geschenk Gottes an diese Gemeinde bist. Nicht wegen deiner Werke, nicht wegen deiner Leistung, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Gerettet und berufen, mit heiligem Ruf. Du bist berufen, hierhin, weil du hier bist. Weil Gott keine Fehler macht, heiliger Ruf, Gott hat sich entschieden. Und Gott wollte das. Es war Gottes Entscheidung nach seinem eigenen Vorsatz. Gott hat gesagt, ich will das hier machen. Und ich will hier das mit dir machen. Und Gott hat durch die Geschichte in der ganzen Bibel und immer wieder durch die ganze Kirchengeschichte die Leute, die Gott gebraucht hat, wenn man das alles, denen ihre Biografien böse lesen will, waren das alles Pfeifen. Also Mörder und Lügner und Schwindler und Feiglinge und sonst was alles. Gott hat noch nie gesagt, okay, wer sind hier die Perfektesten? Okay, du und du. Nee. Nicht wegen deiner Werke, nicht wegen deinem Potenzial hat Gott dich hier in die Gemeinde gestellt und will Gott, hey, du bist wichtig, du sollst mitmachen. Sondern weil Gott gesagt hat, hey, ich will dich, so wie du bist. Mit deiner Geschichte, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Fehlern, mit deiner Charakterschwäche, mit deinen Stärken. Mit all dem. Ich will dich hier haben. Und du bist hier wichtig. Timotheus, du bist da nicht weil aus Zufall, sondern Timotheus, du bist da, weil Gott dich berufen und gerettet hat und mit heiligem Ruf dahingestellt hat. Nicht, weil du so viel Potenzial hast, sondern weil Gott es wollte. Sondern wegen seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die in Christus Jesus von ewigen Zeiten gegeben ist. Wegen der Gnade, die in Jesus ist. Und das ist die Grundlage für alles. Wir fangen nicht an, uns aufzuraffen und Mauern zu bauen und mitzuarbeiten und tausend Sachen zu machen, damit wir irgendwann Gott beweisen können, dass wir es doch geschafft haben, weil wir Gott zeigen müssen, dass er stolz auf uns sein kann, weil wir was wieder gut machen müssen, was wir letzte Woche falsch gemacht haben, sondern Gott hat uns berufen und Gott hat uns geliebt, unendlich geliebt in Jesus selbst. Und weil Gott uns liebt und gesagt hat, hey, ich liebe euch so sehr und ihr seid mir so wichtig und ich kenne eure Namen, ich schicke Jesus auf die Welt. Und Jesus lebt das Leben, das ihr hättet leben sollen. Und Jesus stirbt den Tod, den ihr verdient hättet. Und weil das alles passiert ist, und ich habe das gemacht für euch, weil ich gerettet habe und berufen habe. Und ich mache keine Fehler. Und dass du hier bist, auch wenn es für dich keinen Sinn macht, ich mache keine Fehler. So wie du hier bist, mit deinem ganzen Rucksack, den du mit deinem Leben mitschleppst. Ich will, dass du hier bist. Und du bist wichtig, so wie du bist. Du bist wichtig für diese Gemeinde hier und heute. Wir sind Teil dessen, was Gott in Nehemia macht, was Gott seit Jahrtausenden macht, mit seinen Menschen, die alle Fehler haben, seine Gemeinde zu bauen. Und im Moment sind wir dran. Und dafür bist du wichtig. Aber es geht nicht darum, dass wir dein Reich bauen, sondern dass wir Gottes Reich bauen. Und deswegen schreibt Gott Namenslisten, weil er sagt, jeder ist wichtig. Aber Gott schreibt auch Namenslisten, in denen er zeigt, es geht um mehr als nur dich. Und wir können das nur machen, wenn wir den Blick auf Gott, auf Jesus, der uns gerettet hat, der uns liebt, der uns berufen hat, der uns vergibt, der uns kennt, wie wir sind und trotzdem liebt. Nur wenn wir den Blick nicht verlieren, nur dann können wir es machen. Weil sonst gibt es Streit und es gibt Leute und es gibt Selbstdarstellung und es gibt Leute, die sich zurückziehen und entmutigt werden. Und ich kann das alles verstehen und die Geschichten sind real. Und es ist nicht so, dass du dir was einbildest oder irgendwas. Aber ich weiß, dass die Lösung dahin nicht ist, sich noch tiefer reinzusteigern, sondern die Lösung dahin ist, den Blick zu heben auf Jesus, der dich gerettet und berufen hat und hier hingestellt hat. Denn sobald du hier fertig bist, wird er dich hier wegholen. Ich weiß nicht wie, mit Umzug und Job oder ob du dein ganzes Leben dann vorbei ist. Wenn Gott mit dir fertig ist, dann kommst du hier weg. Aber solange du hier bist und wenn es nur 2 Wochen ist, solange hast du hier einen Job von Gott. Und Gott ist mit keinem fertig. Denn wenn Gott fertig wäre, dann wären wir weg. Und deswegen gibt es Hoffnung für dich. Es ist wichtig, dass du hier bist. Auch wenn du nur noch eine Woche hier bist. Und auch wenn du noch 20 Jahre hier bist. Es ist wichtig, dass du hier bist. Mit dem, wer du bist und was du kannst. Gott will dich hier haben. Und Gott will, dass du mitmachst. Und dich einbringst und ermutigt wirst. Und vielleicht ist der Weg nicht, okay, ich lege einfach los. Und vielleicht ist der erste Weg für uns, okay, wir hören auf, uns auf alles zu konzentrieren, was nicht läuft und heben den Blick und gucken auf den Gott, der uns liebt, der uns gerettet hat und der alles, alles für uns gegeben hat. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns, Herr, vor Grundlegung der Welt schon gesehen hast und gerettet hast und berufen hast und dass du, Herr, jeden hier wirklich liebst und ich bete, dass jeder, der Herr, vielleicht gerade damit kämpft oder zweifelt oder entmutigt ist, dass du neue Hoffnung schenkst, dass wir wissen dürfen, dass du unsere Namen kennst und dass du, Herr, die Namen auch in ein Buch geschrieben hast, dass wir dir wichtig sind. Und Gott, ich danke dir für so viele, so unterschiedliche Menschen mit all den Geschichten. Gott, du kennst jeden Namen hier, du kennst hier jede Geschichte. Keiner ist für dich irgendeine Nummer in deinem System, weil du jeden liebst. Und Gott, ich bete, dass du ermutigst, dass wir alle gemeinsam deinen Namen groß machen können. Vater, geheiligt werde dein Name. Und wir beten, dass wir alle daran mitmachen können. Und ich bitte, dass du jeden da, wo er ist, Gott, ob es eine Entmutigung ist oder Resignation oder voller Tatendrang, was immer Leute brauchen, Gott, ermutige du uns und begegne du uns auf die Art und Weise, wie wir das brauchen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass keine Schuld, keine Vergangenheit zu groß und zu schlimm ist, dass wir nicht mehr bei dir sein können und nicht mehr in deinem Reich mitbauen dürfen. Und danke, dass du uns gebrauchen willst und dass wir die große, große Ehre haben, dein Reich zu bauen, was du schon seit 2000 Jahren machst und was auch nach uns weitergehen wird. Vater, ich bete für deinen Segen, für diese Gemeinde, dass du wirklich Einheit schenkst, einen klaren Fokus auf das Ziel, dass jeder weiß, dass er wichtig ist, aber jeder genauso weiß, dass du noch viel wichtiger bist als jeder Einzelne. Vater, gib uns den Blick, verändere Herzen, wo Herzen Veränderung brauchen und segne uns und sei uns gnädig. Gott, danke, dass du uns kennst und danke, dass du uns liebst und danke, dass du hier und heute da bist. Vater, ich bete all das im Namen von Jesus, der gerade zu deiner Rechten steht, für uns eintritt, weil er für uns gestorben ist und uns liebt. Vater, in Jesu Namen.